Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich muss mich gleich entschuldigen. Das erste Mal hat es eine Pause gegeben. Seit 1,5 Jahren sollen wir das jetzt wieder so intensiv machen. Und zwar ist es der Reiserei geschuldet. Wir sind am Montag zurückgeflogen, haben einen Podcast noch aufgenommen, haben uns extra Studio gemietet oder so ein separé, so ein Raum am Flughafen. Und dann war aber relativ schnell Boarding und dann haben wir wieder mal ein bisschen geschuselt und dann ist das alles nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt haben wir den Podcast offensichtlich nicht gelauncht und dann war schon der Dienstag und dann war ich schon wieder auf Reisen. Das heißt, deshalb heute in alter Manier holen wir das nach und ich könnte mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen als die Person, mit der ich die letzten 4 Wochen in Südafrika verbringen durfte. Eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit auch für Georg und für mich und deshalb freut es mich jetzt umso mehr, dass wir ja ein bisschen plaudern und über eine Begegnung sprechen, die uns beide schon auch geprägt hat. Herzlich willkommen, Georg, mit Telefonleit. Aber das macht nichts.
Ja, ich schalte mal kurz. Es muss ja so sein, dass dein Handy läutet.
Alles gut.
Das ist entweder ein Wecker oder jemand will los von dir.
So ist es.
So ist halt. Das ist halt die Realität. Ja, na, Kapstadt, das war eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Zeit. Wir waren ja schon zweimal davor dort, aber dieses Jahr hat, finde ich, diese eine Begegnung, die du kurz schon angesprochen hast, das Ganze nochmal schöner gemacht, irgendwie noch besonders, mehr besonders gemacht, als was eh schon ist. Und das war am Strand, haben wir den kennengelernt, eigentlich eh schon immer wieder gesehen, wie vorbeigegangen ist, haben uns immer wieder gedacht, hey, der schaut eigentlich frei so adrett aus, gell, sagt man, in Bangau. Also ein cooler Kerl irgendwie, total charismatischer, haben aber nie mit ihm geredet so richtig, vielleicht haben wir was Kraft.
Und man aber muss also sagen, die Jahre davor haben wir schon gesagt, also nicht nur heuer, sondern wir sind jetzt das dritte Mal unten und beim allerersten Jahr, weiß ich noch, haben wir am Strand gelegen und gesagt, der schaut aus wie der Jamie Foxx, weil er einfach, wie du sagst, fesch war. Aber wir haben nie so richtig mit ihm reden können, weil wir die Zeit auch nicht gehabt haben und dieses Jahr war es soweit.
Ja genau, so ist es. Er ist dann vorbeigekommen und dann hat er irgendwie so ein gedumpftes Hemd angehabt, so ein weißes, und so einen Hut hat er mir auf und coole Sonnenbrillen. Dann habe ich gesagt, hey, dass er irgendwie cool ausschaut immer. Wie kommt's so? Also weiß ich nicht. Haben wir einfach irgendwie so einmal ein Kompliment gegeben und hat er sich so gefreut. Er hat gesagt, hey, das ist richtig cool. Dann haben wir kurz mit ihm geredet, wir beide, haben ihm irgendwas abgekauft, ein Getränk. Und dann hat er dann richtig gesagt, so nach Viertelstunde mit uns geredet hat, eh schon viel länger, als was er, glaube ich, geplant hat. Dann habe ich gesagt, hey, you gave me a boost, guys, you gave me a boost today. Nur weil wir ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und so ist das dann weitergegangen.
Voll, und ich glaube, das ist einmal das Erste, was man, und es ist immer wichtig, dass man die Podcasts, alle, die jetzt zuhören, was mitgeben. Und ich glaube, wir haben immer in jedem Urlaub oder überall, wo wir sind, haben wir immer besondere Begegnungen, weil wir den Menschen einfach auch zuhören und eine gute Zeit geben oder die Zeit, wo es wir Leuten schenken, egal wer man ist, wir bemühen uns einfach. Und das ist nicht irgendwie aufgesetzt bemühen, sondern ich will dann wirklich die Geschichten auch von den Menschen erfahren oder halt einfach dem zuhören und einfach ein gutes Gefühl geben. Weil man muss schon sagen, am Strand, wir erzählen jetzt dann auch ein bisschen über die Geschichte vom Ashley, aber am Strand, da sind schon wilde Gestalten unterwegs, muss man sagen. Also mit jedem wüsste es da nicht unbedingt ewig lang reden, aber in Wahrheit kämpfen die alle ums Überleben. Und in Wahrheit geben die jeden Tag alles, laufen mit, das muss man sich so vorstellen, mit 2 fette so
Kühlboxen
herum, die bis zum Rand voll sind mit Eis, mit Getränke, mit Ice Cream, also nicht nur Ice Cube, sondern Ice Cream. Und die sind scheiß schwer. Und die rennen da teilweise Clifton 1 bis 4, das sind so Abschnitte in Dings bis runter nach Camps Bay. Also die gehen jeden Tag etliche Schritte in der Hoffnung, dass sie halt ein bisschen Geld verdienen. Und von dem Geld müssen sie dann auch noch einen Teil abgeben. Also über das können wir dann auch noch erzählen, wie das System da so ein bisschen läuft. Und umso cooler ist es dann, und das ist ein bisschen der Ashley aufgefallen, weil da sind sehr viele Gangs, da sind sehr viele Drugs sind da im Spiel. Du merkst da, die Leute haben dann teilweise die Verkäufer nur einen Cent. Und dann haben wir auch gefragt, warum haben die keine Cent? Ja, zum Teil Drogen, zum Teil aber auch zeigt das Macht, wenn man sich die Cent rausreißt, weil das zeigt so ein bisschen Furcht, hat man dann auch von der anderen Person einen Respekt. Und ja, und das ist wirklich wild, aber wir wollten halt einfach voll viel wissen über das Land, über sein Upbringing und so sind wir halt. Und das ist halt geil, wenn du einen Monat dort bist und wir haben relativ schnell mit ihm zum Reden angefangen, haben wir so viel von den Menschen erfahren. Und das ist etwas, was wir wirklich alle mitgeben können, die jetzt da uns zuhören, dass man einfach auch manchmal aus seiner Bubble rausgeht, egal wo man ist, und mit Menschen sich unterhält, und zwar wirklich, und nicht nur, hey, wie geht's da, sondern auch die Geschichte von den Menschen erfährt, weil ich sage euch eins, das erweitert immer euren Horizont. Das ist einfach so.
Ja, gebe ich dir recht. Und wenn euch nicht danach ist, dann fangt ihr gar nicht damit an. Nur wenn ihr wirklich ein ernsthaftes Interesse habt, vielleicht mehr über auch den Ort zu erfahren, wo ihr seid, wo ihr unterwegs seid. Ich kann mich erinnern, früher hat mich das auch nicht immer interessiert. Aber in einem Land wie Südafrika mit der Geschichte, die du immer wieder hörst, oder gibt es Verfilmungen über Nelson Mandela, du hörst den Namen einfach immer wieder, dass das ein unglaublich imposanter, besonderer Mensch war. Und dann fragt man halt jemand vor Ort wirklich, wie war das eigentlich? Wie denkst du drüber? Wie ist das Leben hier? Weil du kriegst ja trotzdem eher gefiltere Dinge. Ja? Wenn jetzt jemand wie uns oder wie wir, der dort einfach unterwegs ist und ein bisschen was mitkriegt, dann drüber redet, ist es was anderes als jemand, der da wirklich geboren ist, der über Generationen wirklich von dort ist. Der kann das ja ganz anders dann uns wieder erklären. Und wir haben da gar keinen Genier gehabt zu ihm, weil wir auch gemerkt haben, er redet gern mit uns drüber.
Und no judgment. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben natürlich unter Anführungszeichen blöde Fragen gestellt, unter Anführungszeichen, wo immer oft voll schwer da, wenn ich jetzt da jemanden frage, dann ist das gleich so ein bisschen negativ behaftet, so quasi, warum weißt du das nicht oder das solltest du schon wissen. Und ich habe mich aber überhaupt nicht schlecht gefühlt, weil er hat immer gesagt, I'm the teacher and you are my students. Und das war so erfrischend, weil da war die Annika noch da und wir haben ihm einfach alles gefragt und ich habe zum Beispiel auch gefragt, wie war das damals mit der Apartheid? Weil du kriegst es natürlich mit und wir lernen das auch. Aber wie krass das war, hey, ohne Scheiß, das kannst du eh besser erzählen. Wie das dann war, da ist einfach eine Regierung gekommen, die dann einfach gesagt haben, so und ab morgen oder jetzt ist es dann so. Und das war richtig krass, weil erzähl mal die Geschichte mit dem Haus von seinen Eltern.
Also der Ashley... Denn seine Eltern, sein Vater und seine Mama, die haben sich eigentlich erst überhaupt durch die Apartheid kennengelernt. In dem Sinn ist eh ganz, ganz schräg. Also schon mal vorweggenommen hat sein Vater, obwohl das alles passiert ist, ihnen alles weggenommen haben. Er wurde quasi versetzt. Er hat ein gutes Haus gehabt in einer guten Gegend und musste dann von heute auf morgen das Haus räumen.
Für Weiße,
genau. Die haben gesagt, hey, wir brauchen jetzt dein Haus. Entweder du gehst oder wir kommen morgen mit dem Bulldozer und fahren da drüber. Oder wir zehren dich mit Gewalt daraus. Und das haben die wirklich gemacht. Und ihnen ist dann nichts anderes übergeblieben, als wegzuziehen, wegzugehen, weg aus der schönen Gegend in eine schlechtere Gegend, weg aus dem schönen Haus in eine kleine Wohnung. Und trotz all dem, dieser Unterdrückung und so weiter, der Rassentrennung, schwarz-weiß, hat sein Vater gesagt, das Schönste an der Apartheid war, dass er seine Mama kennengelernt hat von Ashley. Und das ist total, also... Das siehst du mal wieder, wie Boden oder ich sag mal, wie viel Macht sowas hat, wie schön Liebe sein kann auch und jemanden kennenzulernen, obwohl die Umstände so, so schlimm sind und trotzdem das Schöne zu sehen. Meistens sieht man eher das Schlechte, wir sehen eher gleich einmal eher das Schlechtere oder das Negative, aber er hat immer das Schöne gesehen, so hat er immer über seinen Vater geredet, der Ashley. Da kamen die Bure, so nennt man das, Bure sind Bauern, so sagt man das und das waren eigentlich die begonnen haben, damals, wie die Partei an die Macht kam, gesagt haben von heute auf morgen, okay, so ist das jetzt. Es gibt Rassentrennung, es gibt jetzt erste Klasse und es gibt dritte Klasse. Wenn du nicht weiß bist, dann kommst du in die dritte Klasse. Wenn du was so dazwischen bist, dann kann es sein, dass du vorne mitfahren darfst oder nicht. Deswegen ist auch die Mama von Ashley, sie war nicht so dunkel wie jetzt sein Vater.
Er hat so beschrieben und da muss man auch gleich vorweg sagen, wir wissen nicht, ob das bei uns jetzt in Europa politisch so korrekt ist. Wir können nur das zitieren und auch bitte da nicht besser auf uns, sondern wir wollen auch ja das Wissen wiedergeben. Und er hat uns so erklärt, sein Papa war black, seine Mama war colored und dann hat es weiß gegeben. Und als colored person hast du andere Privilegien gehabt als wir als black person. Zum Beispiel seine Mama hat schon in Restaurants gehen dürfen, wo aber der Papa nicht rein hat dürfen. Also das war geregelt. Also seine Mama hat manchmal auch mit dem Bus, und das muss man sich mal vorstellen, da ist einfach die Regierung gekommen und hat gesagt, so ab sofort sitzen die Weißen vorne und die Schwarzen hinten. Die Schwarzen durften nicht ins Meer gehen, weil es hat immer geheißen, wenn die ins Meer gehen, dann wird das Meer verschmutzt. Also wie krass ist das? Seine Mama wiederum hat andere Sachen dürfen, aber sein Papa nicht dürfen hat. Und das hat uns auch erklärt und das habe ich auch nicht gewusst. Und diesen Unterschied gibt es immer noch. Ja. Es gibt vor Ort immer noch den Unterschied zwischen weiß, colored and black. So hat er uns erklärt. Mhm.
Genau, und auch diesen Wortlaut immer. Wir haben gesagt, hey, aber sagt man das so? Der so, ja, es gibt die Blacks, es gibt die Colored, er ist ein Colored und es gibt die Whites. Und so wurde das ganz streng getrennt und total surreal, weil es eigentlich noch nicht so lange her ist. Und in dieser Zeit der Unterdrückung kann man sich gar nicht vorstellen und ausmalen, wie demütigend und wie erniedrigend das war, einfach für viele Menschen dort in diesem Land, in einem Land, wo der weiße Mann kam und sich die Bodenschätze genommen hat und einfach das Land besetzt hat. Und im Grunde war es nur eine Zwischenstation nach Indien, wo die Holländer auf dem Weg waren. Und dann hat er uns auch eine Geschichte erzählt, wieso es aus Holland Bricks gibt, also auf den Straßen, am Boden. Was sind Bricks?
Pflastersteine.
Pflastersteine, genau. Und dann hat er gesagt, ja, damals haben sie eben aus Holland über Indien Dinge zwischengelagert, beziehungsweise mussten das Schiff schwerer machen.
Mit den Bricks?
Genau, mit den Bricks, hatten aber dann vor Ort Ware, die sie eingeladen haben. Und dann waren die Bricks eben vor Ort. Und dann haben sie gesagt, okay, wir bauen jetzt mit diesen Bricks Straßen in Südafrika. Und deswegen gibt es jetzt solche Steine in Südafrika. Also total wirr. Mhm. Dann kamen ja auch noch die Briten ins Spiel. Ja, die haben sich dann auch bekriegt. Die Einwohner dort natürlich auch. Haben auch nicht gesagt, hey, wir gehen jetzt freiwillig weg. Also es ist total umfangreiche Geschichte. Aber ich finde, Ashley war auch dafür verantwortlich, dass ich mich dafür interessiert habe. Richtig, wie war das eigentlich? Und was ist 94 passiert?
Und 94 ist dann das passiert, dass eigentlich die Apartheid abgeschaffen wurde. Und dann das dazu geführt hat, also ich sage jetzt abgeschaffen, bewusst unter Anführungszeichen. Und am Anfang war das ähnlich wie beim Mauerfall, eine extreme Euphorie. Und da kommen auch die bunten Häuser zum Beispiel, die man immer wieder auf Instagram sieht. Das ist ein Ausdruck der Freiheit, ein Ausdruck der, wir können jetzt machen, was wir wollen, deshalb streichen wir die Häuser mal komplett bunt. Und das ist ja das, wo dann viele Instagramer unter Anführungszeichen oder Content-CreatorInnen, da sieht man es halt immer wieder, die bunten Häuseln fotografieren, aber keiner eigentlich erklärt, warum die so sind. Und das war halt deren Ausdruck, eben zu sagen, hey, jetzt scheißen wir uns nichts, wir machen die Häuser jetzt fuchsteufelswild bunt. Und am Anfang war natürlich die Euphorie noch groß, das hat er erzählt. Ich glaube, der Eschel hat das sogar noch miterlebt, er war da in der Schule. Und hat er nicht erzählt, dass er dann das erste Mal mit 18 oder 19 in ein Restaurant gegangen ist? Irgendwas hat er erzählt, glaube ich.
Oder das erste Mal mit einem Weißen geredet hat.
Stimmt.
Das war das erste Mal nach der Apartheid.
Stimmt.
Also er ist ja quasi da aufgewachsen während der Zeit. Und er war halt, ja genau, er war so 19, 20, 21, ein junger Erwachsener, hat er zum ersten Mal mit einem weißen Menschen geredet, weil die so weggehalten wurden von diesen schönen Orten. Siehe, wo wir hinfahren, wo die Europäer, die Amerikaner, alle die Leute, die Geld haben, fahren in diese schönen Gegenden. Von dort wurden dann aber die Ungewollten wegmanövriert. Und da, das ist Sea Point, das ist Clifton, das ist
Camps Bay.
So, deswegen ist es so, wie es ist.
Und über das wird leider viel zu wenig gesprochen. Man muss sagen, wir haben uns natürlich alle in einer Bubble befunden. Und weil ich immer wieder gehört habe, ist das sicher, ist das das? Natürlich wird geschaut vor Ort, dass diese Bubble sicher ist. Aber wenn ich, zum Beispiel, wir sind jeden Tag vom Strand nach Hause spaziert und wir sind spaziert in unser Apartment, Front Row, Sea View, wunderschön. Aber ich weiß, wie ich auf der Terrasse gesessen bin und ums Eck geschaut habe, waren so Steine. Und Südafrika ist ja bekannt für diese großen, runden Steine. Und in diese Steine, in diese Felsen wohnen Menschen. Und aber nicht wohnen, unter Anführungszeichen. Das ist einfach ein Stone Throw. Das sind 10 Meter von dem, wo ich wohne. Und man muss halt einfach auch sagen, und das hat uns der Ashley dann auch erklärt, dass die Armut extrem ist. Die Leute kommen dann von den Felsen raus, holen sie irgendeine Thermobox, die offiziell gar nicht andere ist, das haben wir nämlich auch oft beobachtet, dass die dann einfach Kohle machen wollen, logischerweise auch die Jungen, und dann eine Box haben, ohne Permit, weil es wird nämlich alles auch streng kontrolliert, dass du ja zugelassen bist, dass du das auch verkaufen darfst, und sich dann wiederum, leider Gottes ist so, ganz oft, den Drogenkonsum zu finanzieren. Man muss aber sagen, die Regierung macht es schon immer wieder und schaut schon immer wieder, dass das kontrolliert wird und so weiter. Das schon, und es ist jetzt auch nicht am Strand gefährlich, by all means. Aber man muss einfach ganz, 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 ganz klar sagen, dass Reich und Arm, es gibt keine Mittelschicht. Es ist so eng, das clasht komplett.
Ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja auch auf dieser Victoria Road, so heißt die Straße, die so richtig an den Klippen entlang geht, da fahren ja auch die teuersten Autos. Also da kommst du manchmal vor, du bist in London oder in Miami irgendwo, wo dann der McLaren und der Lamborghini rumfährt. Gibt's auch. Und auf der anderen Seite wohnen die Menschen in den Steinen drin, haben aber auch keine Zukunft. Und auf dem Weg, wir haben auch eine Weintour gemacht, und ich finde die Weintour, das Interessanteste an der Weintour war nicht der Wein, sondern die Fahrt dahin und die Fahrt zurück mit Oliver, unserem Guide, der auch in Coloured ist und auch ich glaube, vielleicht ein bisschen älter ist als Ashley oder ähnlich, ich weiß gar nicht, aber die auch wieder ein paar Dinge uns erzählt haben, die wir so nicht gewusst haben. Wir sind auch auf dem Weg an den größten Townships vorbeigefahren. Also wirklich, du fährst an der ich glaube, die N2 ist das entlang und dann hast du rechts und links Kilometer lang.
Wie lang hat er gesagt?
Kilometer lang. Das ist nicht 10 Kilometer, das sind 20 Kilometer.
Nein, ich glaube, 230 Kilometer.
Irgend sowas, gesagt, also was komplett Verrücktes. Wirklich Townships und Townships, das sind Blechhütten, das sind einfach nur Blechhütten mit oben, siehst du dann die Satelliten drauf, dass die sich irgendwie was anschauen können oder keine Ahnung was. Und dort gibt's keine wirklichen Regeln. Also dort wird Essen oder gegessen werden, blöd gesagt, Auge um Auge. Da ist die Kriminalität extrem hoch. Du kommst auch fast unmöglich daraus.
Und das ist ja das, was uns, glaube ich, immer wieder bewusst sein muss, auch jetzt für alle, die jetzt wieder da uns zuhören, wie privilegiert wir sind, dass wir da aufgewachsen sind, dass das entschieden worden ist von irgendwen, dass wir in Österreich groß werden, weil die Leute, die haben nur ganz schwer eine Chance. Und beim Ashley war es auch so, die haben dann zwar, die sind relocated worden, in nicht so eine geile Area, natürlich, logischerweise davor, das war ganz normal, das ist wie wenn du jetzt im ersten Bezirk wohnst oder im 17., was weiß ich, und dann wird im 23. draußen, ich sage jetzt irgendwas, eine eigene Siedlung gegründet mit, und natürlich passiert dann viel, weil denen ist ja alles weggenommen worden. Und, was arg ist, der Ashley, und ich glaube, das müssen wir auch noch zu seiner Person sagen, der hat dann einen recht ordentlichen Beruf gehabt, war Salesman, Car Salesman, also hat Auto verkauft, und dann ist Corona gekommen, und dann ist ihm alles weggenommen worden. Und das heißt, er hat dann quasi von einem halbwegs ein Haus, der hat 4 Kinder, ein Kind davon ist auch behindert, das Jüngste, sie relocaten müssen wieder und hat alles verloren in Wahrheit, und wohnt jetzt dann in einem Hinterhaus quasi von, Schwarze sind das, glaube ich,
gell? Ich glaube, das sind Blacks.
Oder genau, der genau. Erzählt. Und das ist so arg, weil die haben sie relocated damals. Also die haben dann quasi, wie die Apartheid gefallen ist, haben die dann ein Haus gekriegt. Die zahlen keine Miete, nur Betriebskosten. Und er muss aber jetzt denen eine Miete zahlen, dass er hinten in der Holzscheune mit seinen 4 Kindern wohnen darf. Mhm. Und manchmal muss er noch die Electricity Bill zahlen, weil sie kein Geld haben, weil die arbeiten nichts. Die sind daheim und arbeiten halt nichts. In dem Fall jetzt. Das hat er uns nur erzählt.
Ja.
Hat quasi jetzt an, muss wieder von ganz unten anfangen, hat aber diesen Willen und hat diesen Ansporn, selbst mit 52 Jahren, dass er sagt, hey, er will seine Kinder alles bieten, er will nicht, dass seine Kinder, die gehen auch nicht raus, sie spielen, weil die Gegend nicht zum Spielen ist, das ist nicht so, da geht dann raus in die Siedlung und dann da fusseln oder irgendwie Karten spielen, sondern seine Kinder sind nur drinnen und das ist auch eine klare Ansage, dass die nur drin sind, weil dann passiert genau das, wo es eigentlich nicht will. Dass die da mit denen, und deshalb gibt er alles und hat teilweise 3-4 Jobs gleichzeitig, und geht jeden Tag, steht um 6 Uhr auf, fährt 2 Stunden oder um 5 Uhr, fährt 2 Stunden zu seinem Malerjob, malt dann den ganzen Tag, dort painten, geht um 2 am Nachmittag, packt er seine Sachen, fährt wieder mit dem Taxi, die haben ja kein Auto, wieder 1,5 Stunden am Strand, verkauft da Getränke bis 6, 7, 8 Uhr auf die Nacht, fährt wieder 2 Stunden heim und kommt um 11 Uhr, völlig zerstört und hinüber, heim, und diese Uhr spielt sich jeden Tag ab. Und das ist so arg, weil da denke ich mir dann immer wieder, wie gut geht's uns und wie arg das ist. Der will das so mit biegen und brechen und muss alles dafür geben. Und es ist nicht einfach. Der ist nicht einmal versichert bei seiner Arbeit. Der ist nicht mal versichert, der kann nicht sagen, hey, wenn irgendwas passiert. Das Gesundheitssystem, hat er gesagt, ist gut. Also er ist schon gecovert. Er muss halt um 3 Uhr in der Früh vor das Krankenhaus liegen oder vom Arzt hinsitzen, damit er halt dann in der Früh gleich mal drankommt. Also das hat er gesagt, das ist super. Aber trotzdem, er kriegt am Tag in der Woche 300 Rand, gell?
350.
350 Rand in der Woche. Das sind 12 Euro?
Nein.
Na, warte mal, die Hälfte
75.
Sind 350.
Oder, warte mal.
Das weiß ich wieder nicht.
350. Na, stimmt.
Jetzt warte mal.
400 Rand sind 20 Euro, also weniger als,
ja, weniger 17, als 20, Euro.
17 Euro.
Ja, wie gesagt, kriegt in Wahnsinn. Der Woche 17 Euro, muss 1500 Rand Miete zahlen, aber an die einen, die wurden denen das Haus gehört für diese Scheune. Ja, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie sich das ausgeht. Und das ist halt richtig, richtig krass. Das heißt, wenn der nicht diese ganzen anderen Jobs hätte, die er nebenbei hat, dann könnte er niemals überleben. Und der hat, wie gesagt, der hat ein behindertes Kind, der hat 2 Söhne und die Tochter, die 22-Jährige, die hilft halt voll mit daheim. Aber dem wird halt alles extrem, extrem, extrem schwer gemacht. Das ist halt einfach so.
Und dann sieht man mal die Relation. Ich glaube, viele von uns haben vielleicht auch eine schwere Zeit gehabt in Corona und mussten daheim bleiben. Und haben, sag ich mal, wieder normal ins Leben gefunden. Oder von mir aus war dann das Geschäftsjahr schlecht. Oder es mag schon sein, dass wir Probleme hatten. Aber die Menschen dort, wenn du das hörst, der musste ausziehen von seiner Wohnung, der kämpft jetzt wirklich ums Überleben. Das ist Wahnsinn, was für Auswirkungen Corona dann auf solche Menschen hatte, die wirklich ja quasi fast auf der Straße landen. Und das ist nicht nur so gesagt, sondern du redest mit ihm, und trotz alledem ist er so ein positiver Mensch, so ein guter Listener auch, weißt du, er hat das total geschätzt, dass wir einfach, und da der kann auch so viel von Karin dann auch mitnehmen konnte, weil sie ihm einfach so ein paar Sachen einfach mit ans Herz genommen, gelegt hat, so quasi, dass er weitermachen soll, dass er an sich glauben soll, dass wir finden, dass er von seiner Art her, ich habe immer gesagt, ich würde ihm alles abkaufen auf der Welt, und das hat ihn so Freude bereitet, weil das ist ein Kompliment für ihn, weil er ein Salesman ist, weil er früher hat Autos verkauft und jetzt verkauft er Sachen am Strand. War so schön.
Und man muss auch sagen, sorry, wenn ich unterbrich, das darf man nicht außen vor lassen. Er hat sich halt voll die Schuld gegeben, weil er hat damals den Job verloren als Salesman, dass seine Familie, dass er eigentlich schuld ist, dass sie jetzt wieder da wohnen, wo sie wohnen, in dieser Scheune, weil sie eben schon halbwegs normal wieder gewohnt haben und sie zurückgekämpft haben nach der Apartheid oder wie sie es halt dann kennengelernt haben. Das heißt, du musst ja so sagen, die haben sich ja alles wieder arbeiten müssen. Die sind in kein System eingefallen, wo Schule, bababa, Job, Sicherheit, sondern der hat sich ja alles erarbeiten müssen nach der Schule. Und dann ist er das alles weggenommen worden. Das heißt, er hat gesagt, er hat sich voll verantwortlich gefühlt und deshalb hat er jeden Tag eigentlich würde das wieder gut machen, sein Fehler, was er gemacht hat. Und er hat gar keinen Fehler gemacht, weil er nichts dafür kennt, dass er seinen Job verloren hat. Und ja, und das hat mich einfach voll berührt, weil ich dann gesagt habe, Ashley, du kannst dich nicht für alles blamen, für was du nicht in der Hand hast. Du kannst nur jetzt an die Wahl treffen, dass du sagst, hey, du nimmst dich dem an, und das tut er ja auch. Und ich glaube, für ihn ist es voll wichtig, dass er mal jemand wirklich zuhört. Und wir haben ihm so zugehört. Und am letzten Tag hat er uns geschrieben dann, you guys gave me back the faith.
Restored my faith.
Genau, restored my faith. Also wieder das Vertrauen in sich selbst haben wir ihm wieder gegeben. Und ich meine, wir haben so gerät, also wir sind dann vom Strand losgegangen, beim letzten Tag, wo wir uns verabschiedet haben, und haben uns gedacht, hey, das ist so besonders. Also natürlich haben wir ihm was Gutes getan und haben das natürlich nicht auf Instagram gepostet. Das spielt ja überhaupt keine Rolle, was wir ihm gegeben haben. Aber eine Sache möchte ich mit euch teilen, weil das war richtig cool. Wir sind zu Zara gegangen und haben ihm dann ein paar Outfits gekauft, weil er immer so checklässig dahergekommen ist und jeden Tag kriege ich jetzt ein Outfit-Bild. Heute hat er mal schon wieder geschrieben und hat geschrieben, hey guys, I'm getting so many compliments for my outfits und so. Und wir haben ihm dann ein paar Looks und wir haben nämlich gefragt, ob er Zara kennt. Hat er gesagt, er kennt Zara und er hat ein Hemd vom Zara. Aber das hat er nur deshalb, weil er es einmal am Strand gefunden hat. Das hat irgendwie vergessen und dann hat er es halt mit heimgenommen. Und er sagt immer, wenn die Leute den ganzen Tag das liegen lassen und irgendwann liegt es am Abend immer noch da, wenn er um 9 ist, eine letzte Runde geht, dann gehört sie einem dann nicht mehr mit, weil dann haben sie es eh vergessen. Und natürlich, die Leute ist ja alles wurscht, oder viel halt. Und dann hat er es halt eingepackt und dann haben wir uns gedacht, wir gehen zum Zara. Und dann haben wir ihm das geschenkt und er trägt das jeden Tag mit einer, ich sag's euch, wir haben es am Vorjahr, er ist dann 52 geworden und zum Geburtstag haben wir ihm eine Waterdrop-Flaschen geschenkt, weil er immer nur Scheiß trinkt. Und dann haben wir gesagt, okay, trink lieber einen Turbo Boost statt ein Red Bull oder so ein billiges Red Bull oder so ein Fusel. Dann haben wir ihm das gegeben. Und dann am vorletzten Tag hat er das gewonnen. Und dann ist er gekommen ums Eck und er ist mit so viel Selbstbewusstsein und Dankbarkeit ums Eck gekommen. Und es war so unfassbar schön. Und Leute, das ist genau das, was einen Unterschied macht, wenn man einfach sagt, hey, man nimmt sich andere Menschen auch mal an. Wisst, wir sind oft so, im Englischen sagt man, caught up in our own world. Es geht immer nur um uns und wir schauen gar nicht mehr um uns herum. So. Und das ist so short, das darf nicht verloren gehen. Und diese Begegnung hat diesen Urlaub so besonders gemacht oder diese Zeit in Kapstadt. Und darum geht's, ja, dass man was übers Land erfährt, dass man sagt, hey, und natürlich dann wiederum euch das weitergibt und sagt, okay, schaut sich das einmal an. Kapstadt ist schön. Aber Kapstadt ist so viel mehr als wie ein Workout bei Movement Lab, wo ich war und jeden Tag laufen. Ich habe zum Beispiel auch beim Laufen gesehen, da sind immer, montags hat immer der Müll abgeholt und dann sind da die ganzen Homeless Person oder People um und um gewesen und haben die ganzen Dosen rausgesucht von die Mülltonnen. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, die Dosen haben ja keinen Pfand. Und dann hat uns der Ashley erzählt, die Tante ist, dann schrumpfen die Dosen, die sind dann ganz klein abgestampft, und dann bringen die das quasi in so eine Recycling-Firma-Geschichte, so eine Metallfirma, und 1 Kilo Dosen, und da musst du einen Haufen Dosen sammeln, kriegst du dafür 10 Rand. 10 Rand. Das sind 50 Cent. Und die müssen jeden Tag dahin gehen und diese Mülltonnen ausrahmen bis zum bis zum Boden. Und wenn sie außerhalb fahren, außerhalb gibt es noch eine andere Factory, da kriegen sie dann 30 Rand dafür. Das ist ein bisschen mehr Geld, 1,50 €. Aber das können sie die wenigsten leisten, weil sie halt da irgendwo hinfahren müssen. Aber das sind so Dimensionen. Und die meisten, leider Gottes, machen es halt wirklich, weil die Drogenabhängigkeit so arg ist. Die gehen dann und holen sie einen Fix, so nennen sie das. Das sind Tabletten, die sie zerstampfen. Und dann hauen sie Bierflaschen zusammen und nehmen halt nur diesen letzten Teil runter, diesen, wie nennt man das?
Hals, oder?
Den Hals und dann da eine Folie drüber und das rachen sie dann. Mhm. Und das ist halt einer. Und leider machen das wirklich viele Junge auch schon, logischerweise, weil die kennen es nicht anders. Und viel natürlich auch ums Überleben. Aber du sollst halt auch, du musst wirklich aufpassen, nichts herumliegen lassen. Wir haben einmal im Auto eine Jacke drinnen liegen lassen und ein Handtuch. Da hat unser Security-Guy gleich gesagt, das alles raus. Das ist, die suchen nur noch Sachen, was sie irgendwie verkaufen können, damit sie sich halt, ja, entweder was zum Essen oder halt Drogen kaufen können. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Das gehört dazu zu Kapstadt. Das ist auch so.
Ja, ganz genau. Kapstadt ist nicht nur das, sondern hat immer noch mit den gleichen Problemen, nur in einem anderen Mantel zu kämpfen. Es ist immer noch eine große Trennung. Es gibt zwar schon Gesetze, dass jetzt Unternehmen Menschen einstellen müssen, die ein gewisses Aussehen haben einfach. Ja, da sagen sie, okay, ihr müsst Blacks einstellen, ihr müsst Colored einstellen. Aber die Regierung ist sehr korrupt und ist nicht da für ihre eigenen Leute. Und auch Oliver, unser Guide, hat gemeint, hey, er wird in diesem Leben das nicht erfahren, dass es wirklich keine Apartheid mehr gibt, dass dieses Land wirklich auf Vordermann kommt. Und das ist so ein bisschen ernüchternd einfach, weil man sieht so, ja, Videos, ja, unbedingt dahin und es ist so geil und es ist so günstig und keine Ahnung was, und ich meine, Leute.
Es ist ja nicht so günstig, muss man sagen, für die Leute, die dort wohnen.
Ja.
Für uns schon, weil wir verdienen halt als 18-Facher. Ich kriege nie wieder Ashley 12 €, 17 € die Woche, sprich mal 4 im Monat, nicht einmal unter 100 €. Wir verdienen so viel mehr wie die, und es wird vor Ort immer schwieriger. Bei den Lebensmitteln, es wird alles teurer. Teilweise können sich die Eigenleute die Miete nicht mehr leisten, beziehungsweise es gibt wenig Angebot, weil in die Areas halt alles als Airbnb umgemünzt wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das Land ist so, so, so schön, und wir müssen da hinfahren, das muss man auch dazu sagen, weil die leben und die brauchen uns schon, uns Touristen. Aber ich glaube, es ist einmal wichtig zu erwähnen, hey, was spielt sich wirklich ab? So. Und auch da wieder, man kann ihn einfach nur mal dumm rennen mit 1000 Cartier-Armbandeln und Van Cleefs und weiß auch nicht was, sondern man muss sich schon ans Land anpassen. Ja? Und sich dann wundern, hey, ich bin überfallen worden. Wenn es herausfordert, das ist überall so, dann ist er da so. Und ich glaube, man muss einfach, wenn man in ein Land reist, sich das vorher ansehen, so wie wir nach Japan gereist sind und haben auch gewusst, es gibt eine Etikette. Man sagt so Danke, man buckt sie, man zeigt Respekt, und sowas gibt es in Südafrika. Das ist ganz einfach. Das Land ist, also ist, für mich ist das einer der magischsten Orte auf der Welt. Das muss ich wirklich, wirklich, wirklich sagen. Aber warum? Weil die Leute machen so magisch. Das ist einfach so.
Ja, sehr herzlich, sehr liebevoll einfach und
dankbar.
Dankbar und einfach so rein. Ja. Du siehst Menschen, die tanzen einfach am Strand. Oder sie tanzen auf der Straße. Sie haben auch eine Freiheit, sie
auf
haben
der
Freiheit
am Leben. Stück,
genau,
am
dass du, ja. Das war so ein schöner Moment. Denkst du, hä?
Ja.
Die tanzen einfach. Und nicht, weil sie irgendwas wollen von dir, sondern einfach, weil sie eine coole Zeit haben und einfach eine Lebensfreude haben. Und die sind noch nicht so verbraucht und so verzogen wie wir in Europa. Das muss man
bisschen.
Wirklich sagen. Also ja. Da müssen wir uns alle immer an den eigenen Nase fassen und denken, okay, ich bleibe am Boden, ich bleibe demütig, weil je mehr ich habe, finde ich, desto mehr Demut brauchst du einfach und Wertschätzung. Aber es darf nie verloren gehen. Ja, für das, was wir haben einfach. Das heißt nicht, dass wir uns schlecht fühlen müssen für das, was wir haben, überhaupt nicht. Oder dass wir keine Probleme haben dürfen.
Aber ich glaube,
weil jetzt wer auf der Arbeit blöd zu dir war.
Voll.
Doch, das sind deine Probleme, alles gut. Aber immer wieder in Relation setzen, das hilft einem, glaube ich, wieder auf eine gute Bahn zu kommen, zu sagen, hey, schau mal, das ist wirklich im Leben so und ich kann nichts dafür, dass ich hier geboren bin und der nichts dafür, dass er dort geboren wurde. Bleiben wir doch ein Mensch, bleiben wir Mensch und freuen uns auch an den kleinen Dingen, weil die machen es aus im Leben.
Und das ist das, was, deshalb war uns der Podcast so wichtig. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde rumphilosophieren, wie schön das Land ist, was wir nicht alles gemacht haben. Ich glaube, es ist unerkennbar, dass wir uns in Kapstadt absolut verliebt haben und eben vor allem in die Natur, die Menschen, die machen so besonders und Begegnungen mit Ashley. Und ich glaube, die Bottomline von dem Podcast ist, seid dankbar, einfach auch bewusst wieder mal, ja, dass man sich ausschaut. Heute scheint die Sonne in Wien, es ist Dienstag, wir zeichnen auf, der Podcast geht jetzt dann live. Ich bin dankbar, dass ich heute aufstehe, darf, morgen wird es wieder schier, aber heute ist schön. Und ich glaube, dass man einfach sagt, nicht so, ja, aber dann wird es wieder schier, nein, heute ist schön. Und ich glaube, das sind die Dinge. Und bitte, 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 geht's manchmal aus eurer Komfortzone raus, schenkt andere Leute Aufmerksamkeit, wir haben es erleben. Und das weiß ich einfach, und das berührt mich so. So positiv verändern können. Einfach nur, wenn wir zugehört haben, weil wir haben was Gutes getan haben. Und ja, und das ist das, worum es geht im Leben. Und ja, in diesem Sinne, jetzt haben wir genau eine halbe Stunde geredet, ich habe jetzt einen Call, aber ich glaube, der Podcast ist viel smoother, viel runder als der letzte, den wir am Flughafen zwischen Tür und Angel gemacht haben. Danke für deine Zeit, euch danke fürs Zuhören und ja, wie immer, bewertet uns, schickt uns weiter und empfehlt uns weiter. Ich glaube, solche Podcasts sind immer wieder ein guter Reminder, worum es wirklich geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.